Gibt's im Osten was Neues? Am Sonntag nach der Sachsen-Anhalt-Wahl. Die Wähler sind in Bewegung, Überraschungen nicht ausgeschlossen. Also neue Mehrheiten in Magdeburg, die neue Bündnisse erfordern. Oder bleibt alles beim Alten? Genau wegen dieser Unwägbarkeiten genießt die Landtagswahl bei den Parteispitzen in Berlin höchste Aufmerksamkeit. Gibt sie einen Fingerzeig für den Bundestagswahlkampf und die Regierungsbildung danach? In der Hauptstadt herrscht erhöhter Pulsschlag. Wahl im Osten, Stresstest für Berlin, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst zugeschaltet sind Professorin Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin der Universität Leipzig, und mein Kollege Jan Fleischhauer, Kolumnist und Autor beim Focus. Hier im Studio ist Alois Kösters, Chefredakteur der Magdeburger Volksstimme, und Nico Siegel ist Geschäftsführer von Infratest DIMAP. Das ist das Meinungs- und Wahlforschungsinstitut, das die ARD bei der politischen Berichterstattung unterstützt. Herr Kösters, erwarten Sie eigentlich große Veränderungen am Sonntag in Sachsen-Anhalt?
Also keine großen Veränderungen. Die Veränderungen werden bei den kleinen Parteien passieren, natürlich bei der FDP, die jetzt ganz anders und stärker dasteht als vor 5 Jahren. Ansonsten werden für uns spannend, wie wird die SPD abschneiden? Schafft sie zweistellig? Das ist, glaube ich, die Kardinalfrage bei der SPD. Und natürlich die spannende Frage, wer wird stärkste Partei? Und da haben wir ja einige Umfragen jetzt erlebt. Und das wird spannend sein.
Diesen Fingerzeig, von dem ich gesprochen habe, den bekommen die Politiker sicher erst am Sonntagabend. Aber unsere Zuschauer jetzt zumindest in der Vorschau gleich geliefert. Frau Lorenz, 6 Parteien können nach den Umfragen, da werden wir gleich eine sehen, in den neuen Landtag einziehen in Magdeburg. Das heißt, die bunte Republik Deutschland, die verfestigt sich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber im Osten ist das ja schon immer so gewesen. Wir hatten hier neue Experimente bei Koalitionen. Und es ist immer schwer vorhersehbar, welche Koalition nach den nächsten Wahlen eingegangen wird. Selbst auf kleiner, relativ kleiner Fläche sehr viele verschiedene Varianten. Das ist typisch für den Osten.
Herr Fleischhauer, viel ist ja in Deutschland in Bewegung, in der sich jetzt anbahnenden Post-Merkel-Ära. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen für das politische System, dass jetzt mehr Überraschungen möglich sind, auch mehr Unwägbarkeiten, was auch mehr Kreativität erfordert? Oder sind das eher Krisensymptome?
Also für mich persönlich erstmal als Kolumnist ist es gut, das, was sich tut. Und ich, wieso ein Krisensymptom? Also sehe ich überhaupt nicht. Also die Leute orientieren sich um. Wobei sie sich ja, ehrlich gesagt, innerhalb der Blöcke umorientieren. Also wenn wir jetzt auch mal gucken auf die Umfragen, was den September angeht, also Bundestagswahl, dann sehen wir, dass eben die beiden Lager, also die Konservativen auf der einen Seite, das bürgerliche Lager und auf der anderen Seite das linke Lager, immer relativ stabil sind, also Kopf an Kopf. Das Neue ist jetzt im linken Lager, dass es nicht traditionell angeführt wird von einem Sozialdemokraten oder einer Sozialdemokratin, sondern von einer grünen Spitzenpolitikerin.
Gut, das für Sachsen-Anhalt schauen wir uns jetzt mal genauer an. Herr Siegel, Sie haben uns eine Grafik mitgebracht. Ich bitte die Regie, mal einzublenden. Das ist die sogenannte Sonntagsfrage für die Landtagswahl, also für das kommende Wochenende. Er ist einige Tage alt, diese Sonntagsfrage, am 27. Mai gestellt. Was Sie in der untersten Zeile sehen, sind die Veränderungen gegenüber Ende April. CDU wird dort prognostiziert von Infratest DIMAP mit 28%, die AfD mit 24%. Die Linke mit 10, die SPD mit 11%, die Grünen mit 9 und die FDP mit 8%. Diese Parteien, 6 an der Zahl, werden möglicherweise also in den Landtag einziehen. Herr Siegel, liefert dieses mögliche Wahlergebnis, das vielleicht ganz nah ist auch an dem, was Sie prognostiziert haben, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das ungefähr auch so stimmig ist, dann auch Rückschlüsse für die Bundestagswahl am 26. September?
Also zunächst einmal sind solche Meinungsumfragen Momentaufnahmen, keine Prognosen. Das heißt, da kann sich bis zum Wahlsonntag noch einiges
tun. Aber das
tun.
Ist eine konkrete Frage. Was würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl
so
wäre?
Ist das.
Diese Projektion.
Und dann sind da noch 10 bis 12 Tage Wahlkampf. Und dann gibt es die üblichen Schwankungsbreiten statistischen. Naja, dieses Ergebnis, wenn es so käme, wie es in dieser Meinungsumfrage dargestellt ist, hätte für den Bund jetzt keine ganz großen Signale. Wir haben noch 4 Monate bis zur Bundestagswahl. Wir hatten schon häufiger im Mai Wahlen, die starke Signale gesendet haben. Meistens waren das Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Vor 4 Jahren war das der Fall, als Rot-Grün abgewählt wurde. Aber auch schon früher in der bundesdeutschen Wahlgeschichte. Aber natürlich werden auch diese Wahlen auch einige Symbole Richtung Bund gesendet. Sieht ja so aus, als ob die Grünen wieder mal einen Wahlerfolg für sich verzeichnen können. Dass die FDP deutlich stärker wird, die letztes Mal ganz knapp an der Mandatsschwelle vorbeigeschrammt ist. Und dass sich das fortsetzt, was wir jetzt seit 2017 beobachten. Bei allen Landtagswahlen seit 2017 hat die SPD Stimmenanteile verloren. Und bei 8 von 9 Wahlen galt das auch für die Union und nur in dem kleinen Bremen war es eine Ausnahme. Also wenn es annähernd so kommt, wie es da dargestellt ist, ja, dann sieht das eigentlich genau nach dem aus, was wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Hängt ein bisschen davon ab, wer im Endeffekt wirklich als stärkste Partei über die Zielgerade geht.
Liebe Zuschauer, nur ganz kurz der Hinweis, was Sie im Hintergrund sehen, ist keine Lightshow, die wir veranstalten, sondern wir haben Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung und hoffen, das im Laufe der Sendung noch zu beheben. Ja, das Worst-Case-Szenario, wie man so schön sagt, das wird in Magdeburg schon mal durchgespielt, und zwar vom Amtsinhaber. Rainer Haseloff hat ja gesagt, wenn schief gehen sollte, dann wüsste er schon den Schuldigen, also wenn die CDU schlecht abschneidet. Das ist die Pandemiepolitik der Bundesregierung, das ist die sogenannte Bundesnotbremse, die jetzt zwar ausläuft. Wenn das tatsächlich so käme, wenn da Schuldzuweisungen in dieser Richtung kommen, das wird ja nicht unbedingt den Seelenfrieden in der CDU, in der Bundes-CDU befördern und wird ja auch Armin Laschet Probleme bereiten.
Herr Kösters. Ich glaube nicht, dass diese Begründung, erstens sehe ich das nicht so. Also ob die Notbremse jetzt vom Land ausgesprochen worden wäre oder vom Bund, das interessiert, glaube ich, in Sachsen-Anhalt kaum jemanden. Es ist natürlich allgemein die Corona-Politik, die von der AfD aufgegriffen wird. Ich glaube, die Notbremse hat das jetzt nicht sonderlich verstärkt, das Ganze. Aber es ist natürlich so, dass die Corona-Politik und die Wahl kommt ein bisschen zur Unzeit. Ja, 4, 6 Wochen später wäre schon wieder ein bisschen besser gewesen, weil eben die AfD mit ihren Themen jetzt noch drinsteckt. Mhm. Corona hat vielleicht auch sogar was für die FDP gebracht. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, aber auf Bundesebene sicherlich auch, denke ich.
Könnte das auch, dass die FDP jetzt wieder in den Landtag kommt, auch ein Grund sein, das Verhalten in der Pandemiepolitik da eine Alternative aufzubauen? Hat sie das geschickt gemacht?
Das hat sie geschickt gemacht, ohne sozusagen in die AfD abzugleiten, die ja bis ins zu Corona-Leugnern geworden sind, hat die FDP da geschickt, es ausgenutzt, in Schwachstellen reinzugehen, in Widersprüche reinzugehen, die in die Bundesregierung sich da auch teilweise geleistet hat. Auf der anderen Seite, die mangelnde Attraktivität der CDU in Sachsen-Anhalt sorgt sich ja auch dafür, dass da ein paar Stimmen rübergehen. Davon profitieren auch die Freien Wähler ein bisschen. Ein bisschen knabbern die auch von der CDU ab. Mit anderen Worten, das ist tatsächlich das Überraschende, dass die aber so einen Sprung machten. Das hätten wir jetzt so nicht prognostiziert. Wir hätten zwar den Einzug in den Landtag, das war für uns schon relativ früher klar, aber dass es einen solchen Sprung geben würde, das hätten wir nicht gedacht.
Es gibt einen anderen CDU-Politiker aus Ostdeutschland, der die Diskussion auch noch bereichert hat, Frau Lorenz. Ich rede von Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Der hat allerdings einen Wahlkreis in Sachsen, in Chemnitz, und der hat bei unseren Kollegen im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, wir haben es in Ostdeutschland mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, also durch die DDR, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Teile der Bevölkerung im Osten habe gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Hat da einer eine unliebsame Wahrheit ausgesprochen oder wird diese Äußerung dazu führen, dass sich die Ressentiments zwischen Ost und West noch weiter vervielfältigen?
Ja, das ist eine etwas unglückliche Formulierung gewesen, sicherlich. Aber viele Ostdeutsche haben sowieso das Bild, dass sie immer negativ wegkommen. Und deshalb diese eine Äußerung, das vielleicht nicht groß ändern. Herr Wanderwitz hat ja im Nachhinein in mehreren Interviews auch klargestellt, dass er das differenzierter sieht, dass er weiß, dass eigentlich die AfD eher von Jüngeren gewählt wird und von den Älteren. Man muss natürlich wirklich aufpassen, dass man mit solchen Äußerungen nicht gleich zwei Gruppen verprellt. Diejenigen, die die AfD wählen und sich missverstanden fühlen, und die anderen, die eigentlich gar nichts gemacht haben, und vor allen Dingen die Älteren, die hier als Diktatur verbrannt dargestellt werden, die aber immer eifrig nicht die AfD wählen, sondern eher andere Parteien. Mhm. Und insofern ist das sicherlich nicht so eine glückliche Äußerung gewesen.
Herr Fleischhauer, was sagt das über ein Land, das sich ja als Einheit versteht, als politische Einheit mit 16 Bundesländern und einer einem gemeinsamen Bund in Form von Bundestag und Bundesregierung, Parlamente, einer gefestigten Verfassung, wie es uns immer erschienen ist, wenn ein Politiker so etwas über einen Teil der Wahlbevölkerung, noch seiner eigenen Wahlbevölkerung, sagt? Ist das eine Art Notwehr, oder wie würden Sie diese Wanderwitz-Äußerung einschätzen?
Also mich hat das erinnert an Barack Obama, der mal über die Leute, die in diesem Bibelbelt, wie man das nennt in Amerika, also da, wo nachher auch Trump ja gewählt wurde, gesagt hat, na, das sind die Leute, die so noch an Waffen und der Bibel hängen. Ja? Und das war nicht als positiv gemeint, sondern natürlich herablassend. Die haben es dann Obama ja auch, besonders den Demokraten, dann anschließend heimgezahlt, indem sie Trump gewählt hatten, als sie die Möglichkeit hatten. Also, ich sag mal, Wählerverachtung ist nicht so wahnsinnig erfolgreich an der Wahlurne, vor allen Dingen, wenn man als Erster durchs Ziel gehen will. Was sagt es über unser Land aus? Also, dass es, sagen wir mal, ja eine Vorurteilsstruktur gibt, ja? Beidseitig. Also, dass der Westen oder bestimmte Vorstellungen hat über den Ostler und den natürlich auch bei jeder Wahl ja letztlich bestätigt fühlt. Ja? Das ist so. Und das wird natürlich mit dieser Wahl auch so sein. Also jetzt mal unabhängig davon, ob die AfD mit 22, 24 oder 26% durchs Rennen geht, dass eine Partei wie die AfD mit von einem Viertel der Wahlberechtigten oder jeweils derjenigen, die die Stimmen abgeben, gewählt wird, das fällt, sagen wir mal, in dem Bild, was man vom Ostler hat, im Westen auf fruchtbarem Boden.
Herr Siegel, jetzt würde der Vergleich mit Ostdeutschland und dem Bibelbelt deswegen nicht gut klappen, weil gerade dort eben kein Bibelbelt ist.
Sozusagen ans Rückständig, also sozusagen.
Ja, ja, ich habe schon verstanden. Ich wollte jetzt aber auf eine spezielle.
Sind Leute, die sind noch nicht im Jetzt angekommen. Ja. Das will es. Das
ja,
soll es
ja. Herr Fleischhauer, ich habe es vollkommen verstanden. Ich wollte so sagen, also da ist genau das Gegenteil. Es ist eben etwas anderes. Es sind andere historische Hintergründe, andere historische Ursachen, auch in den letzten drei Jahrzehnten und davor auch noch historische Abläufe. Sie untersuchen das ja auch: Wahlverhalten, Ansichten. Auch wie man Blick auf die Politik, auf die Gesellschaft nimmt. Was ist da anders? Was unterscheidet vom Westen? Und warum vor allen Dingen ist dieser Unterschied offensichtlich nach drei Jahrzehnten noch so groß?
Ja, es sind eine ganze Reihe von Indikatoren. Die kann ich hier gar nicht alle aufzählen. Aber um nur ein paar zu nennen, die Demokratiezufriedenheit ist im Osten signifikant niedriger als im Westen. Das Potenzial für die AfD ist strukturell höher als im Westen, zumindest wenn man diese Gebiete als Ganze betrachtet. Nun muss man aber auch sagen, der Osten ist an sich genauso bunt wie der Westen, denn der Speckgürtel von Berlin, der in Brandenburg sitzt, der hat viele Gemeinsamkeiten auch mit urbanen Zentren, die wir etwa im Südwesten der Republik beobachten. Aber wenn wir jetzt eben ein Bundesland nehmen, ob das Sachsen, Thüringen oder Sachsen-Anhalt ist, höheres Potenzial für die AfD, größere Unzufriedenheit mit den klassischen Systemparteien, das, was auch schon erwähnt wurde, dieses Gefühl, dass wir immer wieder messen, dass man sagt, wir werden immer noch häufig als Bürger zweiter Klasse behandelt. Die Linke plakatiert wohl in Magdeburg, habe ich gelesen, mit nehmt den Wessis das Kommando. Also da gibt es natürlich auf beiden Seiten Vorurteile, wie Herr Fleischer heute gesagt hat, aber es gibt natürlich auch Differenzen. Und eine ganz wesentliche besteht darin, dass die Bevölkerungsentwicklung eine unterschiedliche ist. Sachsen-Anhalt hat seit der deutschen Wiedervereinigung rund 700.000 Einwohner verloren. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Während in Bayern und Baden-Württemberg sozusagen die urbane Verdichtung immer zunimmt, haben wir da letztendlich eine negative Migrations- Bilanz. Was sagt uns das aus? Diese Gebiete sind sozialstrukturell und wirtschaftsstrukturell benachteiligt. Und das nehmen natürlich die Menschen in diesen Bundesländern wahr und das nehmen natürlich auch viele Westdeutsche wahr. Und dadurch ergibt sich schon so etwas wie eine Art andere ostdeutsche politische Kultur mit einem auch signifikant anderen Parteiensystem.
Frau Lorenz, geht es da um Lebenserfahrungen oder ist das auch eine Art Vergiftung der Atmosphäre, die Partei Die Linke schon seit 1990 betreibt, immer wieder, wenn sie jetzt sagt, nehmt den Wessis das Kommando, dieses Framing, das den Ostdeutschen doch irgendwie auch klar machen soll, ihr seid Bürger zweiter Klasse, liegt das eher an solchen, an dem Impfen des Bürgers mit solchen Ressentiments oder ist das tatsächlich die Erfahrung in Ostdeutschland, die Menschen dort haben?
Ja, viele haben persönlich das so erlebt, dass viele Dinge sich rückentwickelt haben, dass der Staat sich aus der Fläche zurückgezogen hat. Also das haben natürlich nicht die Menschen in den größeren Städten erlebt, sondern eher die, die außerhalb leben, in den strukturschwachen Regionen, wo vor allem junge, höher gebildete und Frauen weggegangen sind. Da ist wirklich die Gesellschaft, die zurückgeblieben ist, dann vor Ort, hat sich massiv verändert. Da fehlen die Kinder und da fehlen eben die jungen Familien. Und das ändert den Blick auf die Welt und man fühlt sich dann leicht abgehängt. Noch dazu kommt ja die Organisationsschwäche, dass viele nicht Mitglieder von Parteien sind, sodass sie nicht so stark signalisieren können, auch zwischen Wahlen ihren Unmut. Und da sind die Wahlen eben immer die Möglichkeit, Dampf abzulassen. Aber einen Punkt möchte ich nochmal sagen, der Osten ist nicht so homogen, wie wir das oft denken. Die größeren Städte, insbesondere die Universitätsstädte, da ist das Wahlverhalten sehr anders als außerhalb in den ländlich-peripheren Räumen. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass Menschen, die eben in der Peripherie leben, dass sie den Eindruck haben, ihre eigenen Landsleute sogar, mit denen sie früher eine Gemeinschaft gebildet haben, in ihrer Wahrnehmung, selbst die wenden sich von ihnen ab und verstehen ihre Probleme nicht richtig.
Vielleicht könnten wir mal einen Unterschied machen zwischen Wahlverhalten und politischen Ansichten. Meine Erfahrungen in Gesprächen mit Westlern und Ostlern, insbesondere denen auf dem Lande, also diese typische Gruppe, die sich anscheinend abgehängt fühlt und so weiter, gibt es im Westen wie im Osten. Die politischen Ansichten sind ähnlich. Auch gerade auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise habe ich viele Gespräche geführt, auch mit schäumenden Leserbriefschreibern, ja, weil mich einfach interessierte, was ist das für einer? Ist das so ein typischer Ostverlierer, ja, der irgendwie mit 50 auf Rente geschickt, dann seitdem grummelnd vor sich hin lebt? Das war gar nicht so. Es war der gleiche Typus, den ich aus dem Emsland kenne, woher ich komme. Und er vertrat auch die gleichen politischen Ansichten, auch zum Beispiel zu dieser Flüchtlingskrise oder auch zu anderen Punkten. Der Unterschied war nur, im Westen hat man nicht AfD gewählt, sondern entweder weiterhin die Partei, in die man hineinsozialisiert wurde, vielleicht die CDU seit Zentrumszeiten oder im SPD-Milieu, während mein Gesprächspartner im Osten, auch die auf dem Dorf oder irgendwo, mir nach 3 Bier dann gestanden haben, dass sie die AfD wählen. Das ist der Unterschied. Es sind nicht unbedingt die anderen politischen Ansichten, sondern wie schnell, am Anfang war es ja auch die Linke, die also als Protest...
Sie könnten im Westen ja auch die AfD wählen. Warum tun Sie das eher im Osten als im Westen?
Ich denke mal, das sind diese Beharrungskräfte. Was wir im Osten ja sehen, ist, dass zum Beispiel Kirche spielt kaum eine Rolle, spielt in vielen Gegenden im Westen immer noch eine Rolle, insbesondere auf dem Lande, da wo eben auch konservativer gewählt wird. Auch sozialdemokratische Milieus, alles wird abgebaut. Das hat im Osten eben nur schneller ist das Ganze passiert. Aber eben auch die CDU hat noch Milieus, gerade auf dem Lande, die CSU ja auch ganz deutlich. Und da gibt es eben diese Beharrungskräfte nicht. Und es gibt auch nicht diese Loyalität, die über vielleicht Jahrzehnte, manchmal sogar über Familiengeschichten gewachsen ist. Und es wird dann sozusagen schneller eine Protestpartei gewählt. Das haben wir ja auch gesehen, als die Linke dann hochgegangen ist wieder. Nachdem man eigentlich dachte, die verschwindet aus dem politischen Spektrum, war sie dann plötzlich wieder da. Und das waren die Protestwähler. Und ich glaube, eine weitere also sehr stark diese Frustration, Politik als ohnmächtig zu erfahren. Das ist es auch, dass man aus einer großartigen Selbstermächtigungserfahrung nach der Wende, also 89, 90, plötzlich eine fast genauso grandiose Ohnmachtserfahrung hatte. Und heute ist es so, deswegen zum Beispiel auch diese katastrophale Wirkung der Flüchtlingskrise im Osten, auch da wieder diese Ohnmachtserfahrung. Und da ziehen viele kleine Punkte der Politik, sorgen dort für mehr Frustration.
Migration oder Migrantinnen und Migranten, ja, glaube ich, 5% etwa in Sachsen-Anhalt ausmachen, so viel weniger als in anderen Teilen Deutschlands.
Ja, es war jetzt nicht sozusagen die persönliche Erfahrung, sondern die Erfahrung einer ohnmächtigen Politik, eines ohnmächtigen Staates.
Herr Fleischhauer, ja, bitte, Frau Lorenz.
Das zieht sich eben durch, das ist nichts Neueres. Man muss auch sehen, dass erst drei Bundesregierungen seit 1990 von einer Mehrheit der Ostdeutschen gewählt worden war. Ja, das ist eine klare Minderheit. Das heißt, das Wahlverhalten im Osten war schon immer anders. Mhm. Und man sieht natürlich dann auch auf Bundesregierungen, die nicht mehrheitlich gewählt wurden im eigenen Landstrich, sieht man schon von vornherein auch kritischer.
Gut, das ist ein Fünftel aller Wahlberechtigten. Das ist der Einfluss auf das gültige Wahlergebnis bei der Bundestagswahl ist da naturgemäß etwas geringer. Herr Fleischhauer, man hat ja vor einem halben, dreiviertel Jahr das Gefühl gehabt, dass gerade in der sachsen-anhaltinischen CDU durchaus Bereitschaft besteht bei dem einen und der anderen, das haben Sie auch in Fernsehkameras gesagt, CDU-Landtagsabgeordnete zum Beispiel, doch eine Kooperation mit der AfD in Erwägung zu ziehen. Man hat auch gesagt, das sind meine Nachbarn, ich weiß gar nicht, wieso ich das nicht machen soll. Die stehen mir politisch näher als zum Beispiel Grüne oder SPD. Das scheint aber etwas abgeebbt zu haben in der CDU, jetzt auch gerade im Wahlkampf. Liegt das vielleicht auch daran, dass die AfD durch ihre fortschreitende Radikalisierung da auch selbst in Sachsen-Anhalt die Schrauben überdreht hat?
Also ich habe jetzt nicht jede Äußerung da in Sachsen-Anhalt verfolgt, aber insgesamt, glaube ich, kann man feststellen, dass die AfD eine unglücklichere Partei noch geworden ist, als sie im Grunde immer schon war. Und man sieht es ja auch in den Umfragen. Also das Wasser läuft ja nicht hinzu, sondern läuft eher so ein bisschen ab. Also sagen wir mal, sie hat so einen deutlich bittereren Ton noch bekommen. Auch so, sagen wir mal, Leute, die als normal empfunden werden. Ich glaube, der letzte, den es da an der Spitze gibt, ist Herr Meuthen, wo, wenn der im Fernsehen auftaucht, die Leute nicht gefühlt haben, das ist ein Freak. Bei Frau Weidel, ich meine, da erschrecken sie ja schon alle, wenn die anfängt zu reden. Und denkt, man, dann, wie lange, oder hängt sie gleich wieder aus dem Studio raus, ja? Die Frau mit den ganz dünnen Nerven. So, das heißt, es ist eine Partei wirklich jetzt für echt Überzeugte. Und das macht es natürlich für die CDU schwer, jetzt darüber zu reden, ob man mit der koaliert. Ich meine, letztlich ist es ein strategisches Problem auch, was die SPD ja auch hatte. Eine Zeit lang galt ja auch für die Sozialdemokraten, also kein Handbreit sozusagen oder kein Fuß gemeinsam mit der Linkspartei. Was dann auch gerade im Osten natürlich wahnsinnige Probleme gemacht hat bei Koalitionsbildung. Und irgendwann hat man gesagt, wir verabschieden uns von diesem Dogma. Und da gab es auch ein Riesengeschrei. Und dann hat man es einfach durchgesetzt. Und dann gab es auch eine Gewöhnung. Und das hat sich natürlich in dem gleichen Problem steht die CDU. Also wenn sie mit der AfD, also in einer Partei, die 24, 25, 26% auf die Waage bringt, dauerhaft nicht koalieren kann und will, dann bleibt halt ja immer nur entweder ein Partner bei den Sozialdemokraten oder bei den Grünen.
Gut, Sie haben jetzt SPD und Die Linke angesprochen. Diese ersten Annäherungsversuche, die gab es ja damals auch in Sachsen-Anhalt noch in den 1990er Jahren. Wenn Sie jetzt aber CDU und AfD sehen, ist es aus Sicht der CDU richtig, jetzt sich da scharf abzugrenzen zur AfD? Denn das tut ja sowohl die Landes- und natürlich erst recht die Bundes-CDU.
Ja, wie gesagt, das Bild der AfD hat sich geändert. Und es gibt ja immer so ein. Letztlich ist es ja die zweite große neue Bewegung nach den Grünen. Und so wie die Grünen ja dann irgendwann auch eine Entscheidung treffen mussten, wer gewinnt. Also wer die Fundis oder die Realos, so steht ja dieser Kampf tobt ja auch bei der AfD. Und wie es eben aussieht, gewinnen eben auch nicht die Realo-Kräfte, sondern die Fundi-Kräfte. Und in dem Augenblick, wo sich die AfD an den Rand bewegt, noch weiter, und das tut sie ja vor allem in den Ostverbänden, muss man sagen, Da wird es auch mit Hinblick auf den Bundestagswahlkampf wahnsinnig schwer. Das wollen jedenfalls die Anhänger der CDU nicht. Mhm. Und an die muss man ja mal denken. Wenn im September es ans Wählen geht, also ob die Grünen jetzt schreien und die Sozialdemokraten, das muss für so die CDU erst, ist nachrangig. Und ob das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und die Kommentarspalte des Spiegelkopf steht, ja. Aber wenn die eigenen Leute finden, das ist eigentlich keine Partei, mit der wir was zu tun haben wollen und zu schaffen haben wollen, dann muss man das als Parteivorsitzender ernst nehmen. Und das tut Armin Laschet.
Die AfD kommt trotzdem, Herr Siegel, in Sachsen-Anhalt so wahrscheinlich so zwischen 20% und 25%, also ein Fünftel bis ein Viertel derer, die zur Wahl gehen, werden die AfD höchstwahrscheinlich wählen. Wissen die Leute, was sie tun? Diese Frage stellen wir ja hier in der Phoenix-Runde häufiger. Sind das reine Protestwähler? Sind das überzeugte Wähler? Wie muss man das jetzt in Sachsen-Anhalt gerade in der aktuellen Situation des Jahres 2021 sehen?
Es ist eine Mischung aus beidem. Ursprünglich war lange es so, dass, wenn wir gefragt haben, haben sie die AfD aus Protest und Überzeugung gewählt, 60-70% gesagt haben. Aus Protest nicht. Und das waren häufig Menschen, die zuvor nicht mehr wählen gegangen waren, weil ihnen vielleicht die CDU zu mittig vorkam oder weil die Linke nicht mehr die einfache Sprache der Arbeiter und Arbeitslosen spricht. Und in der Zwischenzeit gibt es eben doch deutlich mehr Überzeugungswähler und Überzeugungstäter. Und man sieht ja, wenn man jetzt die zwei Wahlen nimmt, die wir im Frühjahr erst hatten, und wir reden bei Wahlen irgendwann über wirkliche Fakten, dass die AfD in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schmerzliche Verluste erlitten hat. Und da mag das Argument von Herrn Fleischhauer genau richtig sein. Es gibt, sagen wir mal, Nationalkonservative, die auch AfD gewählt haben, die jetzt zurückschrecken, weil eben der Kurs Richtung rechts geht, mehr radikal. Das ist auch der große Unterschied zur Linken, die sich ja ein Stück weit entradikalisiert haben. Ja, die kommunistische Plattform, die spielt heute keine große Rolle mehr im Parteivorsitz. Die AfD hat sich nach rechts positioniert. Und dort trifft sie offensichtlich in den neuen Bundesländern eine Art von Geschmack, der unabhängig von der faktischen Anzahl der Migrationsbevölkerung oder überhaupt viele Ausländer in einer Stadt leben, etwas bedient aus Angst vor Verlust einer Art Identität, einer auch ostdeutschen Identität. Und das messen wir seit Jahren. Es wird nicht besser, sondern es hat sich in den letzten Jahren tendenziell eher noch ein Stückchen auseinander bewegt zwischen West und
Ost. Also was Sie jetzt zur AfD gesagt haben, bei Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz hatten die keinen so guten Lauf. Das war nicht der Themenhype für Sie. Jetzt sind das die Windfall-Profits, also das, was die Bundesregierung unfreiwillig an geöffneten Flanken liefert, und dann kann die AfD da reinstoßen.
Die AfD hat, soweit ich das beobachte, in Sachsen-Anhalt nicht das eine dominante Thema. Das hatte sie 2016. Und viele Beobachter haben gesagt, naja, ist das Thema Flüchtlinge, Zuwanderung erstmal abgeräumt, dann wird die AfD wieder deutlich nach unten gehen oder womöglich als Partei sterben. Mit nichts von dem ist eingetroffen. Die AfD ist eine generalisierte Protestpartei gegen die etablierten Systemparteien, gegen eine progressiv-libertäre politische Kultur der wahrgenommenen Eliten. Also wenn wir Menschen befragen, haben wir 20-30%, die sagen, die Eliten sprechen gar nicht mehr die Sprache des einfachen Volkes. Die Unterschiede zwischen den Eliten und dem Volk werden immer größer. Und das bedient die AfD. Das ist das, was dann in den Schlagzeilen meist als rechtspopulistisch betrachtet wird. Und hier ist die Gemeinsamkeit mit dem Rust Belt der US-amerikanischen mittleren Westens. Es sind sozialstrukturelle Verliererregionen, wo die AfD besonders stark ist und wo die Menschen in schrumpfenden wirtschaftlichen Regionen das Gefühl haben, diese eher progressiv-libertär denkenden Menschen in der SPD, aber auch bei den Linken und auch bei den Grünen, die sind überhaupt nicht für mich und meine Belange im ländlichen Raum da.
Die AfD hat aber ja bei der letzten Wahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 2016 gerade in besonders gut situierten Gegenden aber auch abgeräumt.
Natürlich, damals war sie natürlich auch eine etwas andere Partei. Sie kam ja aus dem Gründungsreflex einer Anti-Euro-Partei, EU-skeptisch, hat damals das Thema Flüchtlinge quasi in den Schoß gelegt bekommen. Und in der Zwischenzeit hat sich die Partei, das ist ja nachweislich, nach rechts bewegt von der politischen Führung. Sie die Wahlniederlage für Meuthen, was die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl angeht. Und natürlich auch die Diskussion im Osten um den ehemaligen Flügel, der informell mehr oder weniger als Netzwerk nach wie vor erfolgreich agiert.
Und ich würde hinzufügen, ja,
und es gibt dass noch sie... Eins, ist eben,
ja, Herr Fleischhauer. Ja.
Sie wird natürlich vor allen Dingen, also ich meine, sie wird immer mehr Ostpartei. Ja. Das hat den großen Vorteil, dass sie eben in Sachsen-Anhalt und das hat Herr Siegel ja gut beschrieben, eben als die Partei sozusagen von uns wahrgenommen wird, die unsere Stimme artikuliert, damit aber natürlich weniger attraktiv im Westen wird. Und das ist, das mag jetzt für manchen Ostler eine bittere Nachricht sein, aber die Wahlen, die Bundestagswahlen werden nicht im Osten, sondern im Westen gewonnen. Herr Siegel, wie viele Wahlberechtigte gibt es in Sachsen-Anhalt? 1,7 Millionen?
Ja, um den Dreh. Und wie es vorher gesagt, 20% der Bundesbürger, die wahlberechtigt sind, leben in den neuen Bundesländern. Aber der Westen ist natürlich keine einheitliche Größe. Es wurde auch noch nie eine Wahl im Nordwesten gewonnen, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Sondern das ist ein reines statistisches Massenproblem. Aber klar ist, dass die alten Bundesländer da anders einfließen, weil auch die Wahlbeteiligung dort höher ist als in den neuen Bundesländern.
Herr Kösters.
Ja, was Herr Fleischhauer gerade gesagt hat.
Ganz kurz, Frau Lorenz, Sie gleich. Ja, erst Herrn Köster und dann Frau
Lorenz. Sie hat es erfolgreich geschafft, sich als die Heimatpartei sozusagen zu etablieren. Wir sind tatsächlich von hier. Selbst Höcke betont ja seine Heimatverbundenheit, obwohl er überhaupt gar nicht aus Thüringen stammt.
Sondern aus Hessen.
Wir, unser Land und so weiter und so fort. Das haben die erfolgreich geschafft, die am Anfang vielleicht auch mal die Linke in den Mitte der 90er Jahre es geschafft hat. Wir sind von hier und die anderen. Ja. Und da scheint es aber ein großes Bedürfnis zu geben, weil eben diese Selbstermächtigung, dass die Leute, die da wohnen, dass sie auch ihr Ding machen wollen. Und das wird nach wie vor, ist es eben so, dass sozusagen so ein Empfinden herrscht, als wäre man irgendwann mal okkupiert worden. Und da passt es natürlich toll rein. Was übrigens interessant ist, auch dieser Anti-EU-Impetus, der wird überhaupt gar nicht gespielt in Sachsen-Anhalt. Man hätte ja Grund. Man könnte ja sagen, wir müssen jetzt Kredite aufnehmen für die Südländer. Da ist ein Damm gebrochen, wie auch immer. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass die AfD das in den Wahlkampf einführen würde. Aber die EU spielt auch keine Rolle mehr. Es ist nur das Unbehagen der Menschen.
Frau Lorenz.
Ja, das ist mir ein bisschen zu allgemein. Also so ein vages Unbehagen, das ist schon messbar, dass es andere Lebensverhältnisse gibt in vielen Teilen, in vielen Regionen der östlichen Länder. Natürlich auch in den alten Ländern, aber hier häuft sich das stärker. Das zeigen alle Vergleiche, dass hier mehr Struktursprache-Regionen noch bestehen. Es wird ja politisch auch dagegen angearbeitet, aber es ist eben einfach so. Und insofern ist das eben messbar, dass eine Schule geschlossen wird oder es ist messbar, dass der Bus selten fährt und so weiter. Und anders als vorhin gesagt wurde, dass es eine rein statistische Größe ist, besteht der Unterschied, dass es im Osten eben seit langer Zeit ein Deutungsangebot gibt, dass es den Osten als Gemeinschaft gibt. Das wurde ja lange von der PDS oder der Linken so verbreitet, auch von der SPD. Und das gibt es jetzt weniger für Schleswig-Holstein oder für Nordrhein-Westfalen. Wir sind Westdeutschland oder Nordwesten oder so. Und hier ist also ein Angebot da. Aber ich möchte noch mal sagen, dass die AfD-Wähler sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen rekrutieren. Auch wenn die Partei zweifelsohne nach rechts gerutscht ist, von den handelnden Personen her, von der Mitgliedschaft, es ist doch so, dass im Osten, wie wir sehen in Untersuchungen, ungefähr 10% der Menschen schwankt etwas gefestigte rechtsextremistische Einstellungen haben. Die anderen Menschen, die die AfD wählen, wählen sie aus anderen Gründen. Und das ist nicht nur diffus, sondern das ist auch messbare Unzufriedenheit. Und es ist eben auch eine Unzufriedenheit mit dem Verhalten oder ja mit dem Regieren von anderen Parteien. Man muss das zum Beispiel mit der SPD auch sehen. Also wir hatten lange übrigens bis zur Jahrtausendwende haben wir darüber geredet, dass der Osten links ist. Es gab immer Mehrheiten für die PDS bzw. Linke und SPD rechnerisch. Das ist heute ja ganz anders, also sind aber dieselben Menschen. Und die SPD hat nun lange regiert, auf Bundesebene eine Zeit lang, aber auch in den Ländern. Sie ist ja eigentlich fast immer mit dabei. Und da sind viele Menschen auch von der SPD dann enttäuscht gewesen, dass sie eben Dinge auch nicht durchsetzen konnte, die sie von ihr erwartet haben. Und auch das sind kleine Bausteine zur Erklärung.
Frau Lorenz, ich würde gerne noch einen Blick auf die Bundesebene werfen. Wir haben ja gesagt, hier hoffen und bangen in Berlin, wie das ausgeht. Jetzt sagt Nico Siegel ja, der so einen großen Einfluss wird die Wahl auch nicht haben. Aber wird es vielleicht doch so sein, dass die Parteien und die Kandidaten für die Bundestagswahl in Bezug auf Ostdeutschland und ihre Strategie für Ostdeutschland sich von der Wahl doch was abschauen werden?
Das wird so sein. Wenn Sie schlau sind, machen Sie das. Aber das ist trotzdem ja nur ein Bundesland unter mehreren. Und vorhin haben Sie gesagt, die Wählerschaft, das ist ein kleiner Anteil. Aber dass man im Osten Wahlen verlieren kann, das wissen, glaube ich, inzwischen alle, die Politik ab einem bestimmten Level machen. Dass man sie da nicht gewinnen kann, weiß man auch. Also nicht gewinnt, aber verlieren kann. Und insofern wird man da auch versuchen, aufzutauchen und bestimmte Themen auch zu adressieren. Aber ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass es nicht nur ein Thema des Wahlkampfs sein wird, sondern es ist doch offensichtlich, dass in den letzten Jahren die Politik sich auch deutlich verändert hat. Also es wird sehr viel mehr auch wieder Wert gelegt auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Es wird mehr Geld in die Hand genommen für die strukturschwachen Regionen, für den Strukturwandel in den Braunkohlegebieten. Also ist ja sehr viel Geld geflossen. Und neue Sitze für Bundesbehörden im Osten. Es wurde das Thema stärker adressiert, dass zu wenig Ostdeutsche oder nicht repräsentativ jedenfalls Ostdeutsche in Führungspositionen sind. Also insofern, auch unabhängig vom Wahlkampf, haben ja praktisch alle Parteien, die irgendwo regieren, Unmutsäußerungen, Bekundungen aus dem Osten in ihrer Politik beachtet und haben umgesteuert.
Herr Fleischhauer, wenn wir auf die Ostdeutschen schauen, jetzt im Bundestagswahlkampf, und nehmen uns mal die großen drei vor, die drei Kanzlerkandidaten, wie die jetzt im Bundestagswahl mit dem Thema Ostdeutschland oder ostdeutsche Befindlichkeit umgehen. Die Frage, wie sie im Osten ankommen, welche Bedeutung auch der Osten für ihren Wahlkampf hat. Vielleicht haben Sie ja das größte Vergnügen daran, über Annalena Baerbock und den Osten zu reden. Was glauben Sie, wie die Grünen im Bundestagswahlkampf damit dem Thema Ostdeutschland umgehen müssen oder werden?
Also am Sonntag werden wir jetzt erstmal natürlich hören, dass große Betroffenheit, ja, wenn die AfD wieder ordentlich abschneidet und dass man da unbedingt was tun muss. Und das wird, glaube ich, zwei Wochen halten und dann wird man es wieder vergessen, weil, also aus Sicht der CDU ist die Lage so, wie wir es gerade, ist es eben nicht so, dass man im Osten Wahlen verliert. Die verliert man ja nur dann, wenn die direkten Konkurrenten dort besonders reüssieren. Das ist aber nicht der Fall. Also sowohl die Sozialdemokraten als die Grünen werden auch in Sachsen-Anhalt nicht doll abschneiden. Also wenn, dann rutschen alle gemeinsam runter. Und das ist im Augenblick das, worauf Armin Laschet und die CDU guckt. Also das ist auch das Entscheidende für die Bundestagswahl. Also wie schneiden die Grünen ab? Und dass die Grünen jetzt, also in Sachsen-Anhalt,
wir hören Sie.
Bitte noch achso, gut. Also, dass die Grünen jetzt in Sachsen-Anhalt einen blendenden Sieg davon tragen werden, der also Annalena Baerbocks Chancen aufs Kanzleramt verstärken, das glaubt ja kein Mensch. Mhm. Und insofern, das ist eine ganz bittere Nachricht für den Osten, aber der Osten ist politisch abgeschrieben. Aus jedenfalls Sicht der Parteizentralen in Berlin. Ich kann ja sozusagen jeden Euro Wahlkampfgeld nur einmal ausgeben und dann investiere ich ihn lieber dort, wo ich echten Effekt habe. Und das wird im Westen sein.
Herr Siegel.
Also die Parteien, denke
ich, werden... Und ich meine, für die Grünen, ja, das ist ein Schreckgespenst.
Also bei einer Wahl zählt erstmal jede Stimme. Ja, und man hat zwei Stimmen bei der Bundestagswahl und auch zwei Stimmen jetzt bei der Sachsen-Anhalt-Wahl. Jede Stimme zählt und die Parteien werden natürlich dort, wo sie besonders stark sind, schwerpunktmäßig besonders viel Geld investieren. Das ist richtig, aber natürlich ist der Osten nicht politisch abgeschrieben. Für keine der Parteien, der Grünen, der SPD, es zählt jede Stimme im Endeffekt. Aber wir tun die ganze Sendung so, als ob die CDU quasi komplett da niederliegt und wir nur noch sozusagen AfD-Anhänger haben. Also wir sehen die Union derzeit vorne. Sie hat gute Chancen, stärkste Partei zu werden. Sie macht das mit einem doppelten Abgrenzungskurs. Einerseits mit einem Ministerpräsidenten, der bei einer Reihe von Fragen, wie schon 2016, sich gegenüber der Bundes-CDU absetzt. Und auf der anderen Seite aber auch klar einen Abgrenzungskurs nach rechts fährt. Er hat nicht umsonst seinen Innenminister im letzten November entlassen, ist noch mal selber angetreten. Und wir dürfen im Moment nicht vergessen, dass die CDU, wenn es gut läuft, fast an die 30%-Marke kommt. Das ist für alte westdeutsche Verhältnisse nicht viel. Aber das ist natürlich für die neuen Bundesländer alles andere als ein Wahldesaster. Und die Grünen haben immerhin die Chance, ihr Wahlergebnis fast zu verdoppeln. Dass die nicht so stark sind wie in den prosperierenden Regionen von Baden-Württemberg und Berlin, ist klar. Aber die können unter Umständen zweistellig werden. Und die SPD bangt um diese Zweistelligkeit. Spannende Wahl. Aber es ist mitnichten so, dass wir ein Teilvolk von Antidemokraten haben, die zu 70% zur Wahl gehen und eine Partei wählen, die verfassungsfeindlich ist. Sondern die große Mehrheit wählt Parteien der demokratischen Mitte.
Bleibt noch ein Kanzlerkandidat, der oft übersehen wird und den man immer wieder von neuem in politischen Diskussionssendungen aufrufen muss und der wahrscheinlich von 30% in Sachsen-Anhalt nur träumen kann, Olaf Scholz. Wie sieht es mit der SPD aus im Bundestagswahlkampf mit Blick auf Ostdeutschland?
Sagen wir mal so, als ich Scholz zum letzten Mal gesprochen habe, hat er betont, dass es sich um einen Landtagswahlkampf handelt. Ja?
Jetzt am ich meine aber jetzt als Folge des Landtagswahlkampfs in Bezug auf den 26. September.
Ich glaube nicht, dass es jetzt unmittelbare Folgen haben wird. Also da müsste die SPD schon sehr, sehr weit runterrutschen. Also in den einstelligen Bereich hinein auf 8%, 7%. Dann hätten wir Krise, ja. Und das würde natürlich in Berlin auch thematisiert werden. Dass eben auch der ein bisschen, Scholz streitet das natürlich ab, dass es da ein Bundestrend eben auch auf Landtagswahlen eintritt, aber das stimmt ja nicht. Das wird es mit Sicherheit, wir haben das immer erlebt, in Landtagswahlen hat es auch Bundestrends gegeben. Und wenn die auf 7% runtergehen, natürlich müssen die Alarmglocken schrillen in Berlin. Davon gehe ich aus. Ich würde übrigens Herrn Fleischhauer auch insofern widersprechen. Ich glaube sogar, die CDU in Sachsen-Anhalt hat seit Januar eine viel größere Bedeutung bekommen, auch in der Bundespolitik, in der Bundes-CDU. Der Beschreibungsschlag von Haseloff, der ihm ja auch bundespolitisch unheimliches Renommee eingebracht hat, ja, hat ihm sogar sein Ansehen im Land ja auch verstärkt. Und diese Brandmauer, die diese CDU jetzt darstellt gegenüber, die ja woanders schon fast mal gefallen ist, ja, die ist schon so wichtig, dass man da schon hinschaut und ihn wahrnimmt in Deutschland.
Ja, ich das noch ergänzen darf, das ist natürlich nicht gemeint. Also man kann immer auch als ostdeutscher Ministerpräsident so viel Störkraft entwickeln, dass die da zusammenzucken im Adenauerhaus. Also das geht ja ganz schnell. Das haben wir ja gesehen in Thüringen. Ich meine, das hat ja die FDP Wochen und Monate beschäftigt, die unglückliche Wahl ihres FDP-Mannes da durch die AfD. Und natürlich, wenn also Herr Haseloff auf die Idee kommt, jetzt sozusagen so einen Privatkampf mit Herrn Laschet anzufangen, beziehungsweise / Merkel und sagt, das ist eure Corona-Politik, die mir hier die Suppe verhagelt hat. Das kann wirklich schädlich sein.
Aber wir werden Abend genau das beobachten, was wir sonst auch sehen, und am Montag noch stärker. Diejenigen, die dort gut abschneiden werden, sagen, wir haben ja eine klare Symbolkraft und es ist Rückenwind für den Bundestagswahlkampf. Und die Wahlverlierer werden das sagen. Das waren landespolitische Faktoren. Ja. Das ist nur kein Spezifikum dieser Wahl. Das findet in aller Regel so statt. Und so wird es auch dieses Mal wahrscheinlich sein.
Frau Lorenz, wir haben noch zwei Minuten. Letzte Frage an Sie. Die letzte Frage an Sie zur Bundespolitik, muss man sagen, zur Bundestagswahl und Ostdeutschland. Was glauben Sie, werden gerade die drei Kanzlerkandidaten da unternehmen?
Sie müssen auftauchen. Also viele Ostdeutsche haben das Gefühl, werden dann trotzdem das Gefühl haben, die kommen jetzt nur, weil Wahlkampf ist. Aber immerhin, sie müssen auftauchen, weil doch der Eindruck besteht in vielen Landstrichen, dass man die Politik eigentlich nie leibhaftig sieht. Man wird aber auch viel in sozialen Netzwerken vielleicht im Osten dann auch arbeiten müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht schlecht wäre, wenn vielleicht die Familien der Spitzenkandidaten auch mal in Erscheinung treten, um dem Ganzen ein bisschen mehr Emotionalität zu geben. Und insgesamt wird der Osten auch eine wichtige Rolle spielen.
Gut, für den Einsatz von Familienmitgliedern sind, glaube ich, alle drei nicht so bekannt. Das werden wir jetzt im Wahlkampf sehen. Jetzt ist zunächst die Landtagswahl am 6. Juni in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag auch bei Phoenix zu sehen. Ich bedanke mich bei Astrid Lorenz, bei Jan Fleischhauer, bei Nico Siegel und bei Alois Kösters. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Skandal um Wölki. Wie glaubwürdig ist die Kirche, die katholische Kirche? Es geht um den Erzbischof von Köln und die Konflikte innerhalb der Kirche, dann hier moderiert von Anke Plättner. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Sarah Bildau. Thema unter anderem die aktuelle Corona-Lage. Heute war wieder Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Mit Lothar Wieler bleiben Sie bei uns.